Ich gehe davon aus, dass die Ukraine NATO-Mitglied werden kann.
Ich bin skeptisch, weil ich momentan nicht sicher bin, was die Politik der Amerikaner gerade ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit.
Herzlich willkommen zum Spitzengespräch am Tag des NATO-Gipfels. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, sollte die Ukraine Mitglied der NATO werden und was würde dieser Schritt wiederum in Russland auslösen? Das möchte ich heute diskutieren mit meinen Gästen, mit Carlo Masala. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr und mit Michael Müller, dem Außenpolitik-Experten der SPD. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Schön, dass Sie da sind. Heute beginnt in Litauen, in Vilnius, der NATO-Gipfel. Es war lange unklar, ob der ukrainische Präsident Selenskyj dorthin fahren wird. Er hatte Skepsis. Er wird nun da sein, auch wohl eine Rede halten. Er hat im Vorfeld in einem Interview gesagt, ich will nicht zum Spaß nach Vilnius fahren, wenn die Entscheidung schon vorher gefallen ist. Es geht bei dieser Entscheidung, um das klar zu sagen, um eine Zusage, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird, sobald die Waffen schweigen. Was glauben Sie, Herr Masala, wird er diese Zusage in Vilnius so bekommen?
Nein, ich glaube nicht, dass er diese Zusage in Vilnius so bekommen wird. Also so wie ich die Diskussion verfolge, gibt es eine Gruppe von Staaten, ich sage jetzt mal die Vereinigten Staaten, die Bundesrepublik gehören dazu, die diesen Beitritt von vorhergehenden Reformen abhängig machen will. Also von politischen Reformen, von Reformen im Justizsystem. Von
dadurch kann es sehr viel länger dauern.
Im Finanzsektor. Und deswegen wird er diese Formel so nicht bekommen, in dem Moment, in dem die Waffen schweigen. Mhm. Und wie gesagt, je nachdem, wie man dann diese Reformen begleitet und wenn man glaubt, dass sie fertig sind, kann es noch sehr lange dauern, bis die Ukraine Mitglied der NATO wird.
Herr Müller, welche Sorgen hat der Bundeskanzler, hat die Bundesregierung, jetzt schon klipp und klar zu sagen, ihr werdet Mitglied, sobald dieser Krieg vorbei ist?
Ja, das sind vielfältige Sorgen. Natürlich auch hat man immer wieder die Befürchtung, was kann es auch an Eskalationen auslösen. Natürlich, wenn man so klar sagt, sehr schnell nach dem Kriegsende kommt die Ukraine in die NATO.
Jetzt schon die Zusicherung geben, ne?
Zum Zweiten, natürlich, alle anderen Mitgliedstaaten mussten auch, so wie Herr Masala es gerade gesagt hat, wirtschaftlich, politisch und militärisch einen bestimmten Prozess auch nachweisen, um dann ein gleichberechtigter Partner der NATO zu sein. Auch das erwartet man von der Ukraine natürlich, dass Reformen, die in dem Land auch dringend nötig sind, auch für die Zeit nach dem Krieg, also dann Moment, auch wirklich vorangetrieben
im
werden.
Im Moment wäre die Ukraine noch kein guter Partner.
Sie würde nicht die Bedingungen erfüllen, die die anderen Mitgliedstaaten erfüllt haben oder erfüllen müssen. Und okay. Insofern sagen natürlich viele zu Recht, wir wollen in einem gleichberechtigten Bündnis auch, dass alle Partner mit den gleichen Voraussetzungen dazukommen.
Herr Masala, Sie haben im April in einem Interview mit den Kollegen von der Welt gesagt, dass die Diskussion um einen baldigen Beitritt der Ukraine eine Scheindiskussion sei, eine überflüssige Diskussion sogar und weiter. Ein übereilter Beitritt der Ukraine zur NATO würde die NATO-Prinzipien, Beitrittskriterien für Beitrittskandidaten eklatant verletzen. Gleichzeitig ist es unklar, wie die Russische Föderation darauf reagieren würde. Im Mai haben sie dann per Twitter transparent gemacht, dass sie lange darüber nachgedacht haben und jetzt sagen, die Ukraine muss Mitglied der NATO werden. Es gibt keine Alternativen. Wie kamen Sie zu diesem Umdenken?
Ich habe lange Zeit mir Gedanken darüber gemacht, wie können Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen, außerhalb des NATO-Beitritts, die so robust sind, dass sie auf der einen Seite die Russische Föderation abschrecken und gleichzeitig aber auch die Ukraine selber rückversichern, dass wirklich im Ernstfall sollte es, ich sag mal, wir sprechen jetzt im laufenden Krieg, aber nehmen wir mal an, dieser Krieg ist vorbei, sollte es zu einer erneuten militärischen Aggression kommen, die Ukraine auch wirklich glaubt, dass ihr Verbündete zur Hilfe eilen. Und ich bin in diesen ganzen Szenarien auf keine vernünftigen Sicherheitsgarantien gekommen, die das sozusagen beides, also die Rückversicherung für die Ukraine und die abschreckende Wirkung auf die Russische Föderation, die das in einem harten Maße erfüllen. Also bleibt letzten Endes meines Erachtens, und das war sozusagen meine intellektuelle Entwicklung, bleibt letzten Endes nur der NATO-Beitritt in dem Moment, in dem der Krieg vorbei ist, egal wie er vorbei ist.
Die Ukraine hat ja wirklich keine guten Erfahrungen mit sogenannten Sicherheitsgarantien gemacht. Ich erinnere an das Treffen von 1994, das Memorandum von Budapest, wo die Ukraine erklärt hat, wir verzichten auf unsere Atomwaffen, im Gegenzug die Sicherheitsgarantie bekommen hat, dass Russland das Land nicht angreifen werde. Der Ausgang ist bekannt. Ist das das, woran Sie auch denken?
Das ist genau der entscheidende Punkt. Also wir haben ja in den Verhandlungen, die die Ukraine mit den Russen geführt hat, von, ich überlege jetzt gerade, März bis April in Istanbul, da gab es ja die Idee schon der Sicherheitsgarantien, wo ganz viele Staaten, also 10 wurden genannt, Sicherheitsgarantien geben sollen. Ein ganz kompliziertes System, wie die dann sozusagen bei einer erneuten Aggression zusammentreten, beraten, um dann Maßnahmen zu ergreifen. Und das sind alles Sachen, die letzten Endes, das wissen wir auch aus der Geschichte, und das geht ja sozusagen auch zurück auf den Völkerbund, die letzten Endes ganz oft nicht greifen. Also ist die Frage, wie kriege ich Garantien für die Ukraine, die greifen werden, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die greifen, und das läuft nur über den Artikel 5 der NATO. Ich würde ja sogar noch darüber hinausgehen und sagen, wenn die Ukraine in die NATO aufgenommen werden sollte, dann müsste man auch überlegen, sozusagen NATO-Verbände in der Ukraine zu stationieren, um die Wahrscheinlichkeit der Ausrufung des Artikel 5-Falles nochmals härter zu machen. Also analog dem Modell, was wir in den baltischen Staaten haben.
Jetzt ist es so, dass neben dem Bundeskanzler vor allem natürlich der amerikanische Präsident Joe Biden gegen eine sofortige Garantie der Ukraine, auch wenn es zu einem späteren Zeitpunkt die Mitgliedschaft erfolgen sollte, ist. Dieses Muster hatten wir ja schon mal irgendwie, dass der deutsche Bundeskanzler sehr darauf hört, was der amerikanische Präsident sagt. Überspitzt gefragt, ist Olaf Scholz da ein bisschen der Pudel von Joe Biden dieser Tage?
Nein, aber dass sich zwei so wichtige Partner und für die Ukraine ja im Moment die beiden wichtigsten Partner mit ihrer Unterstützung, dass die sich eng abstimmen, ist doch gut. Ist ja eher ein Zeichen von Stärke als von Schwäche, wenn man so gut miteinander kooperiert.
Sie wissen natürlich, dass zum Beispiel die Briten, die Franzosen, die Polen, aber auch etliche andere sehr dafür sind, zum jetzigen Zeitpunkt ein solches Signal zu geben. Ihr seid, sobald der Frieden oder zumindest die Waffen schweigen, dabei. Warum ist Deutschland hier wieder mal seit Beginn des Krieges auf Seite der Zögerer, der Vorsichtigen, der Langsamen?
Die anderen, die so schnell jetzt den Beitritt fordern, sind dann eben oft auch die, die nicht so viel unterstützen und nicht so schnell der Ukraine helfen, wie Deutschland und die USA es tun. Noch einmal, es kommt darauf an, glaube ich, dass wir auch ein einstimmiges Votum hinbekommen. Man darf das ja nicht vergessen, einer NATO-Mitgliedschaft müssen alle zustimmen. Und wir haben das gerade gesehen bei dem Beispiel Türkei und Schweden, wie schwierig es ist.
Klar.
Genau, und deswegen muss man auch einen Prozess haben, in dem alle davon überzeugt sind, dass es der richtige Weg ist. Dass die Ukraine früher oder später in die NATO kommt, ist ja nichts mehr, was wir ernsthaft diskutieren, sondern das glaube ich, ist allen klar, dass das erfolgen wird, dieser Schritt. Die Frage ist, wann und was passiert in der Zwischenzeit?
Wann denn, Herr
zwischen dem Ende des Krieges, leider auch noch nicht absehbar, und dann dem erfolgten Beitritt. Wie gehen wir da mit diesen Sicherheitsgarantien um? Das ist es, worum es geht. Und man muss dann in diesem Prozess auch alle für einen Weg, den man gemeinsam ja auch tragen muss. Es geht ja nicht um irgendwas. Es geht um eine militärische Beistandsgarantie, die von allen getragen sein muss. In diesem Prozess muss man auch die Staaten mitnehmen, die da zögerlicher sind. Und das ist nicht Deutschland, USA alleine.
Ach, Sie sind in Wahrheit gar nicht zögerlich. Sie nehmen nur Rücksicht auf andere Zögerliche.
Nein, ich habe es ja offen gesagt, es gibt auch Bedenken bei uns. Da ist doch nichts wegzudiskutieren. Ja. Es gibt Bedenken, und die Herr Masala ja auch schon vor einiger Zeit formuliert hat, was kann es auch für Wirkung haben in diesem militärischen Konflikt, ist ja keine Frage. Aber wir sehen, dass jenseits von USA und Deutschland auch andere zögerlich sind und da vorsichtig sagen, lass uns über diesen Prozess reden, wann die Ukraine so weit ist, dass sie vollwertiges Mitglied wird.
Herr Masala, ich hatte den Eindruck, als ich einen Tweet von Ihnen gestern gelesen habe, dass Sie nicht so ganz zufrieden sind mit dem Kurs auch Ihrer Bundesregierung. Sie schrieben dort, wir haben es auch vorliegen, dass ein Land, das seiner NATO-Mitgliedschaft Sicherheit, Freiheit und die Rückkehr in die westliche Staatengemeinschaft verdankt, Sie reden da offenkundig über die Bundesrepublik, einem Land im Krieg, das gerade auf unsere Sicherheit verteidigt, auch unsere Sicherheit verteidigt, die Perspektive auf Mitgliedschaft in absehbarer Zeit verwehrt, ist beschämend. Würden Sie das in dieser Klarheit auch dem Bundeskanzler sagen?
Ja, das würde ich in dieser Klarheit auch dem Bundeskanzler sagen. Ich glaube, ich sehe die Punkte von Herrn Müller. Ich glaube nicht, dass wir als Deutschland sozusagen da den Kopf hätten so weit rausstecken müssen. Ich glaube, wenn wir uns die eigene Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ansehen, wir sind nur 10 Jahre nach der großen Katastrophe sind wir in die NATO aufgenommen worden. Das war ein Teil sozusagen des Weges, unseres Weges zurück, wie Winkler immer sagt, in den Westen. Und wir haben letzten Endes eine Katastrophe zu verantworten gehabt, über die wir nicht reden müssen, weil wir sie alle kennen. Da waren die anderen großzügig. Jetzt gibt es genau diese Situation, da verteidigt ein Land nicht nur seine Freiheit, sondern unsere Sicherheit. Und wir legen ihm Bedingungen auf, die, wie Herr Müller richtig sagt, natürlich aus der NATO Study on Enlargement von 1997 kommen. Aber alle Länder, die bisher aufgenommen wurden in die NATO, sind in Friedenszeiten in die NATO aufgenommen worden. Das heißt, man konnte sich die Zeit lassen zu sagen, ihr müsst erstmal wirklich richtig reif für die Mitgliedschaft sein. Das ist bei der Ukraine völlig anders. Und deswegen, glaube ich, gibt es da auch eine moralische Verpflichtung, sicherheitspolitische Relevanz und moralische Verpflichtung der Ukraine, diesen Weg in die NATO so schnell wie möglich zu eröffnen.
Aber dass es keine Friedenszeiten sind, sondern Kriegszeiten, macht es ja noch zusätzlich so schwierig. Denn das ist ja auch eine Bedingung, dass die Aufnahme nicht in Kriegszeiten erfolgt.
Ja,
das muss man ja auch sehen.
Deswegen kompliziert es ja nochmal. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Waffen schweigen. Also ich mache kein Petitum dafür, die Ukraine morgen aufzunehmen. Sondern in dem Moment, in dem es ein Waffenstillstand, ein Friedensverhandlungen beendet sind, wie auch immer, sozusagen ist der Zeitpunkt da, die Ukraine aufzunehmen.
Der Kurs der Bundesregierung sei beschämend, Herr Müller. Was entgegnen Sie?
Ja, das sehe ich natürlich anders, weil es darauf ankommt, wie man der Ukraine jetzt gut hilft. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und es ist auch entscheidend, dass die Ukraine eine Perspektive bekommt, auch für den Beitritt. Dagegen bin ich überhaupt nicht. Was ich fatal finde, ist ständig durch Äußerung den Eindruck zu erwecken, das könnte ja morgen passieren. Muss man sich mal überlegen, was das in dem Land auslöst, die darauf hoffen, dass es möglichst schnell geht, die darauf Erwartungen setzen und dann aber über den Prozess merken, es dauert doch länger.
Aber
ich glaube, man sollte sehr seriös sagen, das kann noch lange dauern.
Übermorgen redet ja nicht mal die ukrainische Führung, aber es geht um eine Garantie heute für den Tag X, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich sage ja nochmal, ich gehe davon aus, dass dieses Signal kommen wird. Wir werden es sehen, wie jetzt diese Formulierungen gefunden werden zwischen den Mitgliedstaaten. Ich gehe davon aus, dass es ein starkes Signal gibt. Es wird eine Aufnahme erfolgen. Ich glaube nicht, dass es eine Äußerung dazu gibt, wann und wie schnell es geht.
Okay, das kann dann noch lange dauern. Mal zurückgeblickt, war es eigentlich ein Fehler, die Ukraine nicht längst schon in die NATO aufgenommen zu haben? Beim NATO-Gipfel 2008 zum Beispiel wurde das diskutiert, spätestens aber nach 2014 hätte.
Rückblickend kann man das natürlich so sagen, weil es würde jetzt natürlich eine ganz andere Situation ja auslösen, Beitragsverpflichtung ja auch anbelangt. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass genau das, was heute eine Rolle spielt, welche Kriterien sind erfüllt für eine Mitgliedschaft, heute so wenig erfüllt sind, wie sie 2008 erfüllt waren. Das muss man mit berücksichtigen. Natürlich jetzt wenn wir jetzt wissen, wie die Situation ist, wäre die Situation für die Ukraine eine völlig andere, wenn sie NATO-Mitglied wäre mit der entsprechenden Beistandspflicht.
Nur damit ich es verstehe, Sie würden heute sagen, es war ein Fehler.
Das im Rückblick, ja, wenn man immer wieder sagt, hinterher ist man klüger, dann kann man das jetzt so formulieren.
Da würde ich sogar differenzierter sein als Herr Müller, weil zu dem damaligen Zeitpunkt, muss man ganz einfach sagen, war die Bevölkerung der Ukraine gespalten über diese NATO-Mitgliedschaft. Also alle Umfragen haben damals immer gezeigt, 50-50, 50 dafür, 50 dagegen. In so einer Situation ist es schwierig, ein Land aufzunehmen, wenn die Hälfte sozusagen der Bevölkerung sagt, sie will nicht rein. Heute ist es halt so, 90% dafür, 10% dagegen. Deswegen ist heute die Ukraine auch von ihrer Gesellschaft her bereit, in die NATO zu kommen.
Von dem, was wir heute wissen, ja.
Herr Masala, wie ist denn Ihre Einschätzung? Was muss geschehen für eine Einigung der NATO-Staaten, die Ukraine dann zumindest zu diesem Zeitpunkt rasch nach einem Kriegsende aufzunehmen? Oder ist das letztlich nur Wunschdenken und Sie glauben da auch nicht dran?
Ich glaube nicht daran, dass wir, also wenn sich nicht heute Nacht oder heute im Laufe des Tages was dramatisch ändert, was ich momentan nicht sehe, dann glaube ich nicht, dass wir so eine Aussage bekommen werden. Das muss man ganz einfach sagen. Ich glaube, was wir sehen in jetzt auch der Vorbereitung zu dieser Gipfelabschlusserklärung, ja, jetzt gerade eben ist bekannt geworden, das neue Paket, das die Bundesregierung der Ukraine zur militärischen Unterstützung gibt. Die Amerikaner haben nochmal was angekündigt. Es werden Pakete geschnürt. Letzten Endes ist der Deal
jetzt neue Waffenlieferungen im Werte von 700
Euro. Genau, der Deal ist neue Waffenlieferungen und sozusagen
auch viele Panzer sollen dabei
der
sein.
Gipfel wird da keine eindeutige Aussage treffen. Mhm. Das wird nochmal viel Diskussion nach dem Gipfel nach sich ziehen. Ich glaube, das ist sozusagen das Toxische daran. Also die Mittel- und Osteuropäer werden das natürlich nutzen, um unter anderem der Bundesrepublik vorzuwerfen, hier wieder zu zögerlich sein.
Oder sich freizukaufen.
Und das wird das größere Problem sein.
Mhm. Ja. Kaufen Sie uns da frei, Herr Müller?
Dass wir Waffen liefern, soll ein Freikaufen sein?
Von diesem stärkeren Commitment, ihr seid bald in der NATO.
Nein, das ist kein Freikaufen, sondern das ist das, was nach wie vor dringend erforderlich ist für die Ukraine und für ihren Kampf gegen Russland. Und da gibt es ja auch Diskussionen darum, wenn ich jetzt an dieses Thema Streumunition denke, finde ich, wird zu Recht das auch sehr kritisch gesehen.
Kommen wir auch gleich zu.
Aber insofern glaube ich, es ist ein folgerichtiger Schritt in unserer militärischen Unterstützung für die Ukraine, dass wir auch an diesen Stellen nachlegen.
Mhm. An Sie beide die Frage. Wenn wir uns mal ganz ehrlich machen, glauben Sie wirklich daran, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird? Oder ist in Wahrheit all das, was jetzt auch diskutiert wird, nicht quasi mit Blick auf eine Verhandlungsmasse in späteren Friedensgesprächen.
Sie meinen Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland?
Richtig.
Das wird da auch eine Rolle spielen. Aber ich gehe davon aus, dass die Ukraine NATO-Mitglied werden kann.
Ich bin skeptisch, weil ich momentan nicht sicher bin, was die Politik der Amerikaner gerade ist. Also mein Eindruck ist, die Amerikaner treten an vielen Stellen auf die Bremse, was sozusagen die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Also nehmen wir mal diese berühmte F-16-Koalition, die von den Amerikanern abhängt letzten Endes. Da hören wir seit Wochen nichts davon. Die ist fulminant gestartet.
Die Lieferung von Kampfjets.
Mit mehrere europäische Staaten, die besitzen die USA. Dann sollten Piloten in die USA, die da schon mal trainiert werden. Wir haben angefangen zu diskutieren, ob wir so eine Art Basic Training für die Piloten auch in Deutschland machen können. Also fulminant gestartet. Davon hören Sie seit Wochen nichts mehr.
Weil?
Da wird auf die Bremse getreten. Weil letzten Endes glaube ich, das ist sozusagen mein Eindruck, wenn ich mit Amerikanern rede, die in der Administration sind. Mein Eindruck ist, man hat die Befürchtung, dass wenn dieser Krieg wirklich für die Russen katastrophal enden könnte, das Auswirkungen auf die politische Stabilität in Moskau hat. Mhm. Und man scheut davor zurück sozusagen, dass in Moskau letzten Endes Chaos ausbricht, was natürlich uns alle dann weitaus mehr beschäftigen wird in den nächsten Jahren.
Also auch Angst vor einer Eskalation?
Die Eskalation nicht mit Blick auf das Schlachtfeld, sondern die Eskalation mit Blick auf die Stabilität des russischen Systems.
Man hat Sorge, dass Putin hinweggefegt werden könnte?
Das wäre, glaube ich, noch nicht mal das Problem, sondern sozusagen, dass all das, was danach passiert, in Chaos endet. Ich meine, diese Meuterei hat ja eines gezeigt, die innere Sicherheit kann nicht gewährleistet werden. Wir hatten die Tschetschenen, die plötzlich in Russland rumgelaufen sind, auf Befehl von Putin.
Genau, wussten, auf wessen Seite sie sich
stellen sollen. Genau, wir hatten die Prigozhin-Leute, also da waren Militias unterwegs. Mhm. Das war eine Situation, die hätte leicht in bürgerkriegsähnlichen Zuständen münden können. Ja. Und ich glaube, das erschreckt viele, die sich dieses Wochenende mit der Meuterei angeschaut haben.
Wo wir schon bei Prigozhin sind, welche Informationen oder welche Spekulationen auch haben Sie? Was ist mit diesem Mann? Lebt er noch? Wird er gefangen gehalten? Oder ist er in Wahrheit frei unterwegs im Lande und Putin hält nach wie vor zu ihm?
Also wir haben ja gestern, glaube ich, die Nachricht bekommen und die ist vom Kreml-Sprecher ja auch bestätigt
worden. Dass es ein Treffen gegeben habe, allerdings schon eine Woche her.
Genau. Meines Erachtens zeigt es die Schwäche sozusagen von Putin. Die Schwäche von Putin, der fulminant angekündigt hat, dass er diesen Mann jagen wird, dass er diesen Mann letzten Endes eliminieren wird, der dann ein paar Stunden später ihn amnestiert hat, am Montag nach dem Ende der Meuterei nochmal sehr hart gegen Prigozhin vorgegangen ist. Prigozhin hält sich noch immer in Russland auf, offensichtlich. Er trifft sich mit Putin. Es zeigt, dass dort in diesem Machtapparat auch natürlich, glaube ich, Fraktionen sind, die in so eine Art schützende Hand jetzt möglicherweise nicht über die Person Prigozhin selbst halten, aber über dieses ganze Wagner-Konstrukt.
Auch der NATO-Gipfel wird in Moskau natürlich sehr eng verfolgt. Es gibt da eine Warnung von Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Ist ein Beitritt der Ukraine oder die Ankündigung eines Beitritts hätte sehr, sehr negative Folgen für die gesamte Sicherheitsarchitektur in Europa. Ein solcher Schritt wäre eine absolute Gefahr und Bedrohung für Russland und hätte eine ziemlich harte und verständliche Reaktion zur Folge. Wie ernst muss man solche Äußerungen nehmen und wie könnte eine ziemlich harte Antwort aussehen?
Solche Äußerungen kennen wir ja von Anfang an. Diese Geschichte wird ja seit Anfang an erzählt. Ja. Durch die NATO-Mitgliedschaft vieler osteuropäischer Länder ist Russland in der Situation, wo sie sich jetzt endlich wehren müssen gegen diese Bedrohung. Also diese absurde Geschichte ist die Begründung oder eine der Begründungen für diesen Krieg.
Nehmen Sie sie noch
ernst? Und ich glaube, ich nehme diese Formulierung nicht ernst. Tatsächlich nehme ich nach wie vor ernst, die Formulierung von vielen, dass diesem Mann Putin alles zuzutrauen ist. Das nehme ich ernst. So, ich finde, da ist auch oft in der Diskussion ein Logikbruch, dass viele sagen, dem Mann ist alles zuzutrauen. Und wenn man sagt, dann ist ihm doch vielleicht auch eine Eskalation zuzutrauen, dann wird gesagt, nein, nein, das würde der niemals machen. Doch, ich glaube, er ist in einer Verfassung, auch durch das, was wir gerade gehört haben, was da innenpolitisch los ist, dass ihm alles zuzutrauen ist. Das bedeutet aber nicht, dass man unterwürfig bei solchen Formulierungen sagt, man ist jetzt nicht mehr bereit, die Ukraine zu unterstützen. Was? Aber man muss ernst nehmen, dass es offensichtlich für ihn jetzt wirklich ein Punkt erreicht ist, wo die Luft verdammt dünn wird. Und wo er sehen muss, wie er auch wieder zu Erfolgen kommt, die er in seinem eigenen Land auch darstellen kann.
An was denken Sie denn, wenn Sie sagen Eskalation?
Wir haben das nun alles hoch und runter diskutiert, was dann noch möglich ist an weiterer Mobilisierung von Menschen, an weiterem Einsatz von natürlich Material, von Waffen bis hin zu dieser atomaren Bedrohung. Meine Sorge ist aber nicht, dass wir morgen einen Atomkrieg haben. Meine Sorge ist eher, dass aus einer unübersichtlichen Situation, ähnlich wie Sie es gerade beschrieben haben, aus ob das nun Bürgerkrieg ist oder irgendwelche Umsturzpläne oder wie auch immer, dass aus so einer Situation jemand die Nerven verliert. Das ist eine Sorge, die ich habe.
Wie sicher kann man denn gerade vor diesem Hintergrund sein, dass Wladimir Putin NATO-Staaten niemals angreifen wird? Weil auch wenn wir über die Sicherheit, über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine reden, dann tun wir das ja vor dem Hintergrund, dass dann die NATO auch für die Ukraine und deren Verteidigung verantwortlich
ist. Nochmal, ich glaube, bei diesem Verbrecher kann man sich über gar nichts sicher sein. Aber ich denke schon, dass er inzwischen auch ein Bild davon gewonnen hat, wie groß eigentlich seine Fähigkeiten sind und die seines Militärs. Der hat ja mal was ganz anderes im Kopf gehabt und dachte wahrscheinlich wirklich, dass er innerhalb einer Woche die Ukraine überrennt. Und er sieht jetzt, dass all das nicht funktioniert. Und eine Auseinandersetzung mit der NATO würde nach allem, was ich nun auch von vielen Militärexperten höre, bin ich nicht, sondern was ich dann lerne in dem Moment, wäre für den Mann und sein Land wohl eher ein Desaster.
Herr Masala nickt.
Ich teile das. Ich halte, also anders als Herr Müller halte ich
Sie Putin. Würden sagen, Putin wird niemals ein Land angreifen, was Mitglied der NATO ist?
Ich sage nicht, dass er es niemals angreifen wird, aber sozusagen Putin ist ein rationaler Akteur. Und er weiß, dass wenn er einen NATO-Mitgliedstaat angreift, er die gesamte Allianz am Hacken hat. Und jetzt muss man ganz einfach sagen, die ist konventionell, ist sie der Russischen Föderation überlegen. Und reden wir über die nukleare Komponente, dann gilt noch immer, dass das ist eine Auseinandersetzung, die kann keiner gewinnen. Und da ich Putin nicht für einen Selbstmordattentäter halte, sondern jemand, der am Ende überleben will, ja, wird er es nicht riskieren, Nuklearwaffen einzusetzen, weil die Antwort, ich meine, das ist ihm sehr deutlich gemacht worden, was die Antwort sein wird seitens der NATO, seitens der Nuklearmächte der NATO. Und dieses Risiko wird er nicht eingehen.
Mhm. Wir haben gerade schon erwähnt, die Bundesregierung wird weitere Waffen an die Ukraine liefern. Herr Müller, Sie waren vor einem guten Jahr bei uns im Spitzengespräch zu Gast und haben damals sehr klar eine Sorge vor einer Rüstungsspirale bekundet. Wir schauen uns das kurz nochmal an.
Wir müssen im Blick behalten, was da für eine Rüstungs- und Waffenspirale in Gang gekommen ist. Und ich mache mir Sorgen nach Panzern, die jetzt geliefert werden. Dann ist die nächste Forderung, Flugzeuge sollen geliefert werden. Dann kommt die Flugverbotszone. Und das im Blick zu behalten, ist mir sehr wichtig, was der Kanzler betont, aufzupassen, dass wir nicht über kurz oder lang durch diese Spirale Kriegspartei werden.
Ja, ein gutes Jahr und wirklich etliche Waffenlieferungen, auch Panzerlieferungen später. Ist Deutschland jetzt Kriegspartei?
Nein, wir sind nicht Kriegspartei, auch weil wir nach wie vor einen besonderen Weg gehen. Wir wägen nach wie vor ab, was dann oft ja als Zögerlichkeit dargestellt wird. Aber wir wägen ab, wir stimmen uns mit Partnern ab, wir gucken, was geht. Wir sagen auch, was wir nicht mitmachen. Es gibt ja jetzt Forderungen, eben wie gesagt, auch Streumunition, die USA liefern das. Deutschland hat gesagt, wir werden uns daran nicht beteiligen. Wir haben aus gutem Grund dieses Verbot mit unterschrieben. Also das heißt, es gibt immer noch Themen, wo wir sagen, nichts ändert sich an unserer Bereitschaft, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Aber das heißt nicht, dass man alles und schon gar nicht alles sofort machen muss.
Haben Sie immer noch Sorge vor einer Rüstungsspirale?
Ich habe immer noch Sorge.
Sie haben die Streumunition erwähnt. Wir haben da ein paar Bilder vorliegen. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper verstreuen oder freigeben. Streumunition ist vor allem deswegen halt sehr umstritten. Es gibt in mehr als 120 Länder haben deshalb auch ein Abkommen gegen die Herstellung, den Einsatz und die Weitergabe dieser Munition unterzeichnet, diese Waffen also geächtet. Auch Deutschland und viele andere NATO-Staaten, die USA, China, Russland und die Ukraine dagegen nicht. Herr Masala, ist es nötig, diese Munition jetzt zu liefern als Unterstützung für die Ukraine?
Der Punkt ist, es ist deshalb nötig, und das hat Joe Biden sehr schön gesagt, weil den Ukrainern die Artilleriemunition ausgeht. Und wir nicht schnell genug Artilleriemunition produzieren können, um sie in die Ukraine zu schicken. Und diese Streumunition, um die wir da reden, von der wir da reden, ist im Prinzip eine Artillerieunterstützung. Und wenn man nicht will, dass die Ukraine jetzt demnächst bald ohne Munition dasteht, dann ist das eine, so zynisch das klingt, Möglichkeit der Überbrückung, bis wieder genügend Artilleriemunition in der Ukraine ist. Und es ist notwendig, im Zuge der Gegenoffensive indirektes und direktes Feuer zu unterdrücken, das momentan verhindert, dass die Ukrainer in dieser Gegenoffensive Erfolge erzielen können.
Das klingt jetzt wiederum nicht so verachtenswert, wie Sie über diese Munition reden. Sie gucken sehr skeptisch, Herr Müller.
Ja, ich halte es für einen Fehler, ganz eindeutig. Wir sind nicht nur eine Kampfgemeinschaft für die Ukraine, wir sind auch eine Wertegemeinschaft. Und wir dürfen uns nicht gemein machen mit allem anderen, was wir auf der anderen Seite kritisieren. Wir kritisieren das zu Recht dieses Verbrechers Putin und mit welchen Mitteln er kämpft. Und wir müssen, glaube ich, die Standards, auf die wir uns verabredet haben, aus gutem Grund als Wertegemeinschaft, und es nicht in grauer Vorzeit unterschrieben worden, das Abkommen gegen Streumunition, sondern vor 10, 15 Jahren ungefähr, aus gutem Grund müssen wir uns an solchen Werten auch weiter orientieren. Ich halte das für eine fatale Entwicklung, die nicht jetzt militärisch möglicherweise, aber auch in der Kommunikation und Akzeptanz für die Unterstützung ein Problem werden kann.
Ich kann sämtliche Bedenken verstehen. Ja, das ist ein hochsensibles, heikles Thema. Aber ich glaube, man muss ganz einfach schauen, wie diese Munition seitens der Ukraine eingesetzt wird. Und dann wird dieses Thema nicht besser, ja, aber sozusagen verträglicher. Also zunächst einmal ist es so, die Ukrainer werden das nicht in Gebieten einsetzen, wo Leute leben. Es geht dort um die befestigten Stellungen der Russen im Süden vor allen Dingen. Ja, um die Minenfelder, um über die Minenfelder zu kommen.
Indirektes Kann man das garantieren?
Direktes. Natürlich können sie, aber warum soll die Ukraine ihre eigene Bevölkerung umbringen? Warum soll die Ukraine sozusagen in Städten Streumunition verschießen, damit riskieren, dass Zivilisten...
Auf russischem Boden vielleicht?
Ja, dann macht es ja keinen Sinn. Also dann muss ja, militärische Effektivität muss ja gelten. Was bringt es, wenn man jetzt Streumunition oder Artillerie, also Streumunition, jetzt gegen eine russische Stadt einsetzt? Wo ist die militärische Relevanz? Die ist nicht da, sondern es geht um die Gegenoffensive und es geht vor allen Dingen um die Gegenoffensive im Süden. So, natürlich muss die Ukraine bestimmte Sachen beachten. Es geht vor allen Dingen nachher darum, dass diese Gebiete gesperrt, also falls sie erobert werden. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, diese Gebiete sind ohnehin vermint, ne? Also Streumunition, das Problem ist ja weniger sozusagen die Streumunition selber, so wie die agiert, sondern das Problem bei der Streumunition ist, dass eine gewisse Rate von diesen Bomblets nicht detoniert. Wenn die alle detonieren würden, hätten wir, ich sag mal, wäre schon immer keine schöne Waffe, aber
dann
hätten wir kein Problem. Genau, die bleibt im Boden stecken und das ist natürlich ein Problem für Zivilisten später in Postkonfliktsituationen oder selbst wenn der Konflikt sich woanders hin verlagert. So, das ist das Problem bei Streumunition. Der Punkt ist, es ist die Verpflichtung der Ukrainer, wenn sie Gebiete erobert, diese sofort für Zivilisten zu sperren und sozusagen den Entmiedungsprozess dann auch so schnell wie möglich einzusetzen, um die Zivilisten zu schützen, falls die dahin zurückkehren. Also es sind ein paar Bedingungen dabei, die die Ukraine erfüllen muss. Dann wird die Lieferung dieser Waffen militärisch verträglich.
Ja. Sie sehen es trotzdem als Aufweichen der eigenen ethischen, moralischen Standards?
Ich finde, vielleicht darf man Herr Masala sagt es natürlich sehr rational und auch aus der Sicht eines Wissenschaftlers, was geht und was nicht geht und wie man damit umgehen sollte. Ich glaube, man darf nicht vergessen, die Ukraine ist im Krieg. Sie kämpft um ihr Land. Kann ich von dem Land in jeder Situation eines Krieges das wirklich einfordern, diese rationalen Entscheidungen? Ich glaube, es kann zu ganz anderen verheerenden Entwicklungen kommen, wo solche Waffen dann ganz anders eingesetzt werden und tatsächlich zum Schluss auch zum Schaden der Ukraine selbst.
Laut unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier muss die Bundesregierung die Lieferung von Streumunition durch die USA akzeptieren. Er hat sich da zu Wort gemeldet. Sie kann in der gegenwärtigen Situation den USA nicht in den Arm fallen. Wie enttäuscht sind Sie von Bundespräsident Steinmeier?
Nicht enttäuscht, aber das ist ja das Schöne bei uns, dass Parlamentarier auch eine andere Meinung haben können als der Bundespräsident.
Kann es sein, dass er einfach so viel abbekommen hat, quasi vom Vorwurf zu nah an Wladimir Putin und seinem System gewesen sein, dass er jetzt quasi, also den Amerikanern alles recht hat?
Das glaube ich nun gerade nicht. Da ist nun Frank-Walter Steinmeier, wenn man ihn kennt, also nun wirklich manns genug, auch eine Position ganz anders zu vertreten, wenn er es für richtig fällt.
Durch die Kritik.
Er war getroffen, weil er auch, wie ich finde, auch nachvollziehbar glaubt, dass er auch in seiner Zeit als Außenminister auch Wege vorgeschlagen hat, die zu einer Deeskalation hätten führen können. Aber unabhängig davon, wir sind jetzt in der konkreten militärischen Auseinandersetzung und dass man da vielleicht tatsächlich akzeptieren muss, was die Amerikaner machen, aber doch nicht gut finden muss, das finde ich, dieses Recht können wir nach
Sie
wie vor haben.
Nicht gut.
Ich finde es nicht gut.
Ich finde es notwendig und ich sag, ich kann jeden verstehen, der ernsthafte Probleme damit hat, weil es natürlich sozusagen eine hochproblematische Munition ist, aber in der gegenwärtigen Situation ist sie notwendig. Der Punkt ist, wir Deutschen diskutieren sehr viel darüber, natürlich aus der bequemen Tatsache heraus, wir werden eh nichts liefern, weil wir nichts haben, so, dann kann man es auch kritisieren. Also wir werden ja nicht gefragt werden, Streumunition zu liefern, weil wir überhaupt gar keine Streumunition mehr haben, meines Wissens.
Gut. Reagiert auf diese Ankündigung hat auch der ehemalige russische Ministerpräsident Dmitri Medvedev. Ich zitiere ihn mal, wir haben das auch vorbereitet. Vielleicht hat der von kranken Fantasien geplagte sterbende Opa, also gemeint ist hier US-Präsident Joe Biden, einfach entschieden, schön abzutreten, ein atomares Armageddon zu produzieren und die halbe Menschheit mit sich in den Tod zu reißen. Ich habe kurzes Gelächter gehört, atomares Armageddon. Schrillen da nicht die Alarmglocken?
Nein, wir haben ja schon andere Äußerungen jetzt gehabt. Ich glaube, das kann man einordnen als dieses, ich weiß nicht, es ist ein dümmliches Säbelrasseln da auch der Russen. Das ist nicht meine Sorge, dass aus solchen Zitaten konkret jetzt eine Katastrophe folgt. Ich habe ja gesagt, ich hoffe nur, dass in diesem gesamten Kriegsverlauf, und das kann unübersichtliche Situationen geben in einem Krieg und es kann innenpolitisch dramatische Situationen geben, dass da alle die Nerven behalten. Aber das ist jetzt nicht wegen solcher Zitate meine Sorge.
Also Medvedev spielt keine zentrale Rolle in diesem System Putin. Und Medvedev droht seit dem 24.02.22 bei allem. Also ich glaube, der hat sogar bei den 5000 Helmen der nuklearen Vernichtung gedroht.
Der ist sehr forsch dabei.
Man sollte ihn
aber
nicht
ernst nehmen. Aber wenn Putin das nicht gefallen würde, könnte er das ja auch unterbinden.
Nochmal, was soll denn Putin mit einem Nuklearschlag erreichen? Man muss doch mal sehen, sozusagen, also entweder der Mann ist verrückt, ja, also entweder wir sagen, Putin ist verrückt, dann ist alles möglich. Aber dann brauchen wir auch nicht darüber zu reden, sozusagen, ob wir mit ihm in Friedensverhandlungen eintreten oder sowas. Dann kann er nur besiegt werden, wenn er verrückt ist. Oder aber wir sagen, er ist rational. Und dann stellt sich die Frage, was will er mit einem Nuklearschlag erreichen? Und da gibt es weder sozusagen strategische Optionen, die er hat, noch gibt es konkrete militärische Optionen, die er hat. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Nuklearschlages wegen der Lieferung von Streumunition jetzt zum Beispiel, ist extrem gering einzuschätzen.
Es gibt viele Berichte darüber, dass die geplante Offensive der Ukraine gerade im Kriegsverlauf nicht so vorankommt, wie das erhofft wurde. Wie sehen Sie die Lage?
Ich teile das. Sie ist extrem schwierig. Die Ukraine, glaube ich, hat seit einer Woche keine territorialen Gewinne gemacht. Das Problem ist, dass die Verbände, die dort operieren, es anfangs versucht haben, ich sag mal, mit Massivität an der russischen Luftwaffe gescheitert sind. Jetzt wird da Hecke um Hecke erkämpft. sehr wenig territoriale Gewinne, sehr hohe Verluste auf beiden Seiten. Es liegt unter anderem an der mangelnden Luftverteidigungsfähigkeit im Nahbereich. Die Bundesrepublik hat heute angekündigt, 18 Geparden zu liefern. Das steht in diesem Paket drin. Das könnte diesen Bataillonen zur Verfügung gestellt werden. Aber es ist so, wie viele es erwartet haben, es ist nicht etwas, was schnell vorbei sein wird, sondern es wird lange dauern.
Und das ist aber auch der Grund, warum viele Experten mittlerweile sagen, die Lieferung moderner Kampfjets würde der Ukraine sehr helfen. Herr Müller, Sie waren lange gegen die Lieferung auch von Kampfpanzern. Jetzt sind Sie gegen die Lieferung von Kampfflugzeugen. Kann man sagen, die werden dann bald auch kommen?
Wir haben ja zu Beginn des Gesprächs schon auch über die Haltung der Amerikaner da gesprochen, was die Kampfflugzeuge anbelangt. Ich gehe davon aus, Kampfflugzeuge werden auch kommen. Wann, kann ich nicht beurteilen und in welcher Stückzahl, aber ich gehe davon aus, das wird eine Rolle spielen. Mhm. Nur, es wurde ja in den letzten Monaten oft auch von vermeintlichen Experten aus dem Parlament heraus behauptet, es gibt Waffen, die sind die sogenannten Game Changer. Also es kommt der, weiß ich nicht, es kommt der Leopard oder der Kampfjet aus Amerika und das ändert alles. Und wir sehen jetzt, Kampf um jede Hecke, natürlich braucht die Ukraine auch bestimmte Waffensysteme, um erfolgreich sich wehren zu können. Aber den Gamechanger zu sagen, jetzt kommt die Waffe, die alles verändert, das ist offensichtlich Unsinn. Und insofern bin ich immer noch der Meinung, dass es gut ist, eben gerade weil es diese eine Waffe so nicht gibt, auch nach wie vor abzuwägen und zu gucken, was ist die richtige Unterstützung und vor allen Dingen, wann ist es die richtige Unterstützung für die Ukraine.
Und um das nochmal klar festzuhalten, Sie halten Kampfjets für die Ukraine für eine richtige Unterstützung oder nicht?
Die Frage ist, was können die Kampfjets bewirken? Mhm. So können sie, so wie wir das gerade auch gehört haben, können sie in dem Verteidigungskampf der Ukraine wirklich eine massive Unterstützung sein, um auch Geländegewinne zu erzielen? Oder sind es eben Waffen, die in dem Kriegsverlauf
dann werden sie gerechtfertigt?
Die im Kriegsverlauf auch Angriffswaffen sein können und da hoffen wir, glaube ich, alle miteinander, dass wir diesen Schritt dann nicht erleben, dass es tatsächlich Angriffe auf das russische Territorium gibt. Das würde garantiert zu einer Eskalation führen.
Den Gamechanger gibt es nicht. Da stimmen Sie auch.
Kein einziges Waffensystem ist der Gamechanger. Es ist immer die Frage, wie es im Verbund mit allen anderen genutzt wird und wie klug es genutzt wird. Es ist egal, was wir liefern würden. Den Gamechanger als solchen gibt es nicht.
Ja, auch wenn man Ihren Ausführungen zuhört, kann man den Eindruck gewinnen, das wird noch eine Zeit dauern, wenn überhaupt, bis die Ukraine Mitglied der NATO ist. Es gibt schon viele Vorschläge, wie diese Übergangszeit quasi gestaltet werden soll. Da gibt es zum Beispiel das von Joe Biden ins Spiel gebrachte Israel-Modell, also dass sich die USA vor allem dann als Schutzmacht für die Ukraine engagieren. Zitat Biden, so wie wir Sicherheit für Israel bereitstellen. Herr Masala, was genau heißt das?
Es ist ein schiefes Bild. Also das Israel-Modell mit Blick auf die Ukraine sagt, auf der einen Seite die Vereinigten Staaten stellen die nukleare Garantie, Schutzgarantie für die Ukraine her. Und auf der anderen Seite verfügt dann die Ukraine über ein hochmodernes, trainiertes Militär, das vor allen Dingen mit amerikanischen Rüstungsgütern beliefert wird. Wo das Bild schief ist, ist, dass die Israelis sich ja auch auf die nukleare Sicherheitsgarantie der Vereinigten Staaten so gut verlassen, dass sie ja selber Atombomben haben. So, und das ist der Aspekt, der immer fallen gelassen wird, wenn man von diesem Israel-Modell redet. Und das ist das, was ich gesagt habe. Wie belastbar sind aus einer ukrainischen Perspektive amerikanische Sicherheitsgarantien, die sagen, gegebenenfalls würden wir unter dem Einsatz von Nuklearwaffen eure Sicherheit verteidigen? Würde das à la longue nicht dazu führen, dass die Ukraine, die das Know-how hat, nicht sagen wird, wir machen es wie die Israelis. Wir werden unsere eigenen Nuklearwaffen entwickeln.
Die einen unter den Experten sehen dieses Israel-Modell, ich zitiere, als Schlüsselfaktor, um den russischen Präsidenten Putin dazu zu bringen, sein Kalkül zu überdenken. Andere wiederum fürchten, es könnte Russlands Aggression auf bestimmte Zeit verhärten und die NATO in einen Krieg zerren. Was glauben Sie, Herr
Masala? Also wenn überhaupt ist das Israel-Modell die Garantie dafür, dass zumindest auf der konventionellen Ebene die Russische Föderation sich nicht mehr trauen wird, die Ukraine anzugreifen. Nach Beendigung der Kampfhandlungen, die irgendwann mal erfolgen werden und je nachdem, wie es dann territorial aussieht. Ich glaube nicht, dass das der Versuch ist, dann noch aggressiv. Ich meine, wir müssen mal sehen, 80% der russischen Landstreitkräfte sind in der Ukraine gebunden und massiv beschädigt. Die Russische Föderation wird noch einige Zeit brauchen, bis sie da sozusagen wieder ihre Landstreitkräfte rekonstituiert. Gleichzeitig gibt es im Hochtechnologiebereich Sanktionen. Das heißt also, die Russische Föderation ist momentan nicht in der Lage, wirklich moderne Waffen zu produzieren. Sie kann ihre Schrott, ihre alten Panzer produzieren en masse, aber modernes Zeug kann sie momentan nicht produzieren. Also ich sehe da wenig sozusagen, wie das verhärtend auf die Russische Föderation wirken kann, angesichts des doch katastrophalen Zustands ihrer Streitkräfte.
Abschließend die Frage an Sie beide. Glauben Sie, dass die Ukraine, sagen wir, in 5 Jahren Mitglied der NATO sein wird?
Ich glaube, dass das sehr knapp gerechnet ist und deswegen, weil ich befürchte, dass der Krieg noch sehr lange gehen wird.
Wenn der Krieg bald vorbei ist, dann sollte sie bis dahin Mitglied der NATO werden.
Das war das Spiegel-Spitzengespräch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie gerne eine Bewertung ab und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.